SRF 2 Kultur.
Es ist schon kurios. Da ist sie, eine der einflussreichsten zeitgenössischen Künstlerinnen der Schweiz. In den USA, auch in Fernost, wird mit Ehrfurcht von ihr gesprochen, aber so richtig bekannt, zumindest dem breiten Kunstpublikum, ist sie nicht. Sylvie Defraoui. Dabei hat die 79-jährige Geschichte geschrieben. Sie hat nämlich Video- und Multimedia-Kunst gemacht, als Computer noch Zimmergröße hatten. Und einer ganzen Generation von jungen Künstlern ist sie Vorbild und Inspiration. Höchste Zeit für eine große Einzelausstellung der Sylvie Defraoui, die jetzt am Kunstmuseum Solothurn realisiert wird und die Remo Vitelli besucht hat.
Man betritt diese Ausstellung über eine Bühne. Ein Schritt, so steht man 30 cm über der gewohnten Perspektive und sieht die Welt von da oben ein bisschen anders. Damit ist gleich zu Beginn klar, worum es hier geht. Der Betrachter ist eingeladen, seine Perspektive zu ändern, Gewohntes aus einem ungewohnten Blickwinkel zu sehen. So funktioniert die Kunst der Sylvie Defraoui, sagt der Kurator des Kunstmuseums Solothurn, Christoph Vögele.
Ich muss mitspielen, ich muss bereit sein, mir selber Einbildungen zu machen. Also die Bühne ist da, sehr verlockend übrigens. Bei Sylvie Defraoui ist es sehr oft sehr sinnlich. Es klingt, es macht, es tut, es bewegt sich was. Im Dunkeln das wunderbare Leuchten. Aber ich muss dann doch meinen Teil dazu beitragen, dass ich mitspiele.
Die meisten Werke in dieser Ausstellung erschließen sich erst, wenn man sich etwas Zeit nimmt und sich eben darauf einlässt. Zum Beispiel ein Videofilm, den wir uns auf einem kleinen Monitor ansehen. Es ist eigentlich nichts anderes als eine Kamerafahrt durch einen Garten. Wir streifen vorbei an Palmen und Orchideen. Nun sind Blumen ja eigentlich etwas sehr Schönes und dabei nichts Ungewöhnliches. Aber die Kamera geht so nah an diese Pflanzen ran, dass diese monströs, bisweilen beinahe obszön wirken. Und weil auch das Mikrofon der Kamera ganz dicht über Blätter und Blüten streift, entsteht dazu eine hässliche, ja fast beängstigende Geräuschkulisse.
Es ist absolut typisch für Sylvie Defraoui, dass sie Schrecken und Schönheit zusammenbringt. Diese Ambivalenz zwischen harmlos schön und schrecklich, verführerisch, das zieht sie definitiv an.
Diese Kunst lebt von Kontrasten. So auch die Reihe von großen Plakaten gleich hier im selben Raum. Wiederum riesenhafte, wunderschöne Blumen stellt die Künstlerin vor erschreckende Bilder von Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen. Lilien und Tsunamis. Kontraste und Doppeldeutigkeiten. Nichts ist so, wie es zu sein scheint.
Mach dir ja nichts vor, es könnte ebenso gut ganz anders sein. Also dieses Umkippen, das kommt immer wieder vor.
Sylvie Defraoui ist heute 79 Jahre alt. Schon in den 70er Jahren hat sie mit der damals noch sehr neuen Kunstform des Videos experimentiert. Als Professorin an der Kunstschule in Genf hat sie später ihr Wissen und Können weitergegeben. Viele junge Künstler des Genres sehen sie als Vorbild und berufen sich auf sie. Dies macht für den Kurator Christoph Vögele aber nur einen Teil der Bedeutung dieser Künstlerin aus.
Überdies bedeutet sie mir viel in dieser Verbindung von Sinnlichkeit und Nachdenklichkeit. So wünsche ich mir eigentlich Kunst, dass sie mich nicht nur fasziniert, sondern dass sie mich auch zum Nachdenken bringt. Und das erfüllt das Schaffen vollumfänglich.
Und die umfangreiche Ausstellung in Solothurn wird der Kunst von Sylvie Defraoui sicherlich gerecht. Sie lässt Raum, wo es diesen braucht. Sie ist vielfältig wie das Werk selbst und ist in dieser Vielfältigkeit dennoch nicht erschlagend. Und wenn diese Ausstellung dazu taugt, den Namen Sylvie Defraoui dem breiten Publikum noch etwas bekannter zu machen, umso besser.
Sinnliche Videokunst. Und eine Kunst, die nicht stehen geblieben ist, sondern sich immer weiterentwickelt hat und es auch noch tut. Ich habe nicht nur einen Stil, sagt Sylvie Defraoui selbst. Dass die 79-jährige Schweizerin jetzt mit einer großen Einzelschau im Kunstmuseum Solothurn geehrt wird, heißt nicht, dass es ein Rückblick ist oder zumindest nicht nur. Denn Sylvie Defraoui denkt noch lang nicht ans Aufhören, wie sie meinem Kollegen Remo Vitelli am Telefon erzählt hat.
Sylvie Defraoui, Sie blicken nun zurück auf die Jahrzehnte Ihres Schaffens. Was ist für Sie selber der rote Faden, der sich durchzieht durch Ihr Werk?
In meiner Arbeit ist es immer so, dass sie eben nicht auf einem Stil beruht, sondern auf einem Fortschreiten der Erfahrungen, der Experimente, die ich mit der Welt um mich herum mache.
Ist es politisch oder ist es sehr persönlich?
Ich glaube, diese Frage ist interessant, denn ich glaube, bei jedem Politiker kommt viel Persönliches rein und ich glaube nicht, dass die Dinge getrennt sind. Das glaube ich absolut nicht. Also die Politik ist natürlich wichtig, die rein politische Politik, die Kulturpolitik ist wichtig und dann natürlich meine persönlichen Erlebnisse. Natürlich trennt man das immer in der Kultur, aber es ist eigentlich falsch, denn das ist bei jedem Menschen ist das irgendwie verbunden.
Sie haben in den 70er Jahren angefangen mit Videokunst. Damals war das noch, man kann sagen, ziemlich exotisch. Wie war das damals? War es schwierig, Akzeptanz zu finden für Ihre Form von Kunst?
Nein, ich glaube, ich meine, in den Avantgarde-Milieus war das doch etwas, das man akzeptierte. Natürlich war Videokunst damals nicht, sagen wir, ein Markt, wie sagt man dem, so ein Markthauer. Aber es wurde akzeptiert und die Leute interessierten sich dafür schon.
Heute gelten Sie als Pionierin, als Vorbild auch für junge Künstlerinnen und Künstler. Macht Sie das ein bisschen stolz?
Das gefällt mir natürlich im Sinne nicht unbedingt, dass mich das so eitel machen würde, aber dass ich durch das auch viele Freunde gewonnen habe, dass ich sehr viele junge Leute immer noch um mich herum habe. Und das ist sehr interessant und angenehm. Man verliert den Faden mit der ganz neuen Kunst so nicht. Und das ist sehr interessant.
Jetzt können Sie im Kunstmuseum Solothurn zurückblicken auf Ihr Werk. Gefällt Ihnen die Ausstellung, so wie sie nun herausgekommen ist?
Ich glaube, ja, das ist aus dem, sagen wir, aus dem Museum. Ich arbeite immer sehr viel mit Architektur zusammen und man kann nicht jede Installation in jedem Ort machen. Und ich glaube, für das Museum habe ich gute Durchblicke kreiert und auch einen guten Rundgang gemacht. In dem Sinne, ja.
Eine buchstäblich bahnbrechende Künstlerin, die es für viele noch erst zu entdecken gilt. Sylvie Defrauis Videokunst können Sie noch bis Anfang August im Kunstmuseum Solothurn anschauen. Ein Gastspiel der Münchner Philharmoniker in New York wäre fast geplatzt, wegen neuer Artenschutzbestimmungen am Zoll.
Die Geigenbögen des Orchesters sind an der Spitze mit Elfenbein verstärkt. Doch Elfenbein darf seit kurzem nicht mehr in die USA eingeführt werden, außer wenn es schon vor dem Handelsverbot eingebaut wurde. Diesen Nachweis aber konnte keiner der Musiker erbringen, wie verschiedene deutsche Medien berichten. Es brauchte intensive Bemühungen der deutschen Botschaft und der Carnegie Hall, damit die Münchner Philharmonie schließlich doch noch zu ihrem Gastspiel nach New York reisen konnte. Der deutsche Fotograf Michael Schmidt ist mit 68 Jahren in Berlin gestorben. Michael Schmidt war einer der renommiertesten Fotokünstler Deutschlands. Er gehörte zu den ersten deutschen Fotografen, denen das Museum of Modern Art in New York eine Einzelausstellung widmete. Für Aufsehen sorgte seine große Arbeit Einheit, mit der er die deutsch-deutsche Wiedervereinigung begleitete. Für seine Serie Lebensmittel fotografierte er auf Bauern- und Schlachthöfen sowie in Brotfabriken und wurde dafür erst vor wenigen Tagen mit dem hochdotierten Pictet-Preis ausgezeichnet.
Darum geht es mir eigentlich. Es muss sozusagen ein guter Ausgleich zwischen der Motivwahl und dem sein, was sozusagen das ästhetische Problem in der Fotografie widerspiegelt.
Michael Schmidt erlag laut seinem Galeristen am Samstag einer langen, schweren Krankheit.
Und jetzt ein Witz, ein ultrakurzer. Geheimnis. Wie, Sie lachen nicht? Ist ja auch nicht wirklich witzig, dass das Geheimnis nicht mehr ist, was es mal war. Denn was ist ein Geheimnis in unserer digitalen Welt? Eben, ein Witz, ein schlechter. Das hat uns spätestens die Affäre um den amerikanischen Whistleblower Edward Snowden klargemacht. Wann immer wir telefonieren, wann immer wir im Internet surfen, Geld abheben oder beim Einkauf brav die Supercard vorzeigen, hinterlassen wir Spuren, höchst persönliche Datenspuren. Welcher Gefahr wir als vollkommen gläserne Menschen ausgesetzt sind, das beschreibt jetzt, ziemlich spannend, ein Buch. Zero, Sie wissen, was du tust. Ein fiktiver Roman, der allerdings schon ungemütlich nah dran ist an der Realität. Und entsprechend wachsam ist Wissenschaftsredaktorin Odette Frey bei der Lektüre gewesen.
Zero ist ein Thriller und das Buch hat alles, was einen guten Thriller ausmacht. Eine packende Handlung, interessante Protagonisten und vor allem ein brisantes Thema. Unsere digitale Welt mit Smartphone, Internet und den neuesten Gadgets, die uns das Leben erleichtern sollen. Die jedoch auch drohen, uns das Denken abzunehmen und uns vielleicht gar zu manipulieren. Zero ist eine David-Goliath-Geschichte. Ein Online-Aktivist namens Zero und eine britische Zeitungsjournalistin befinden sich im Kampf gegen eine Internetfirma, die versucht, das Leben von Millionen von Smartphone-Nutzern zu kontrollieren. Für die Journalistin beginnt alles mit einem ungewöhnlichen Rechercheauftrag. Obwohl sie allem Digitalen gleichgültig bis feindselig gegenübersteht, soll ausgerechnet sie für ihre Zeitung den Online-Aktivisten Zero aufspüren. Dieser sorgt mit spektakulären Aktionen für Aufruhr, in denen er die zunehmende Bespitzelung durch Internettechnologien anprangert. Eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen Datenbrillen. Das sind Brillen mit eingebautem Computer inklusive Monitor, die etwa Filme aufzeichnen von dem, was ein Nutzer gerade sieht. Solche Brillen gibt es auch in Wirklichkeit, etwa von Google. Peter Buchmann, Digitalfachredaktor bei SRF.
Man kann die Brille seit ein paar Tagen in den USA kaufen für $1,500. Allerdings handelt es sich dabei noch um ein sogenanntes Beta-Modell, das heißt um ein Produkt, das noch nicht fertig ist, das eigentlich sich immer noch in der Testphase befindet.
Diese aktuellen Testmodelle von Google seien schon recht nah dran an den fiktiven Datenbrillen in Mark Ellsbergs Roman.
Man kann sehr vieles mit der Brille machen, was im Buch beschrieben wird. Die Gesichtserkennung, die im Buch immer wieder eine Rolle spielt, die ist noch nicht verfügbar. Technisch wäre es machbar, wenn die Daten zur Verfügung stehen würden. Das heißt, man braucht biometrische Daten in hoher Qualität. Wenn man die hätte von möglichst vielen Leuten, dann würde es funktionieren.
Dann könnte man mit einer Datenbrille auf der Nase tatsächlich jede fremde Person, die einem gegenübersteht, zweifelsfrei identifizieren. So, wie das die Journalistin in Mark Ellsbergs Thriller erlebt, die sich mit Hilfe einer Datenbrille auf die Suche nach Zero macht, dem Online-Aktivisten. Dabei erlebt die Protagonistin am eigenen Leib, welche unangenehmen Folgen eine solche Datenbrille haben kann. Wenn nämlich jede und jeder damit ausgestattet ist, bedeutet das einen kompletten Verlust der Anonymität, sobald man auf die Straße tritt. Die technischen Szenarien in Mark Ellsbergs Roman seien durchaus realistisch, sagt IT-Redaktor Peter Buchmann.
Der Autor schildert ja eine Welt in der nahen Zukunft und die Technik in dieser neuen Welt, ist man versucht zu sagen, die ist nicht zu weit von uns entfernt. Und weil es nicht zu utopisch ist, was er präsentiert, regt das Buch zum Nachdenken an.
Zum Nachdenken darüber, was mit all den Daten geschieht, die zum Beispiel unser Smartphone über uns sammelt. Oder mit den Daten, die wir beim Einkaufen durch die Kundenkarten hinterlassen. Inspiration hat der Autor Mark Ellsberg genügend in der Realität gefunden. Etwa bei der Zeitungsmeldung über einen Vater, der wutentbrannt in die Filiale einer amerikanischen Warenhauskette stürmte und sich dort darüber beschwerte, dass der Laden seiner Teenager-Tochter Werbung für Schwangere geschickt hatte. Das sei eine Frechheit, schließlich sei sie auf keinen Fall schwanger. Doch später musste der Vater eingestehen, dass er tatsächlich Großvater wird. Dank Datenauswertung wusste das Warenhaus besser über das Liebesleben seiner Tochter Bescheid als er selbst. Die Fiktion ist der Realität nur um einen winzigen Schritt voraus. Und gerade deshalb ist der Thriller Zero höchst lesenswert.
Also, wenn Sie wissen wollen, was uns blüht, Zero von Mark Ellsberg ist im Blanc-Vallée Verlag erschienen. Wenn Kinder und Jugendliche die Theaterbühne stürmen, dann hat das schon seine besondere Faszination, eine ganz eigene Energie. Und es ist seit einigen Jahren auch regelrecht in Mode gekommen, dass die Bühne von der Jugend gerockt wird. Spätestens seit Rhythm Is It. Erinnern Sie sich? Dieses Tanzprojekt, in dem Berliner Problemkids mit den Berliner Philharmonikern zusammenspannten und den Sacre du Printemps tanzten? Tolle Sache. Und vielfach kopiert seitdem. Zum Glück. Und von wegen, dass die Jugend von heute nur mit Chips, Tüte und Smartphone auf dem Sofa abhängt. Ganz begeistert ist unsere Tanzkritikerin Maya Künzle von einer Premiere im aargauischen Windisch zurückgekommen, einer Premiere im doppelten Sinn. Denn zum ersten Mal hat dort ein solches Tanzprojekt stattgefunden mit 130 Jugendlichen der Schule Neuenhof.
Es gibt sie glücklicherweise immer mehr, die Art Education Projekte. Kunstschaffende erarbeiten mit Schülerinnen und Schülern einen Tanz- oder Theaterabend, drehen einen Film zusammen oder kreieren eine Kunstinstallation. Die Schule Neuenhof, nicht weit von Wettingen gelegen, hat all das zusammengewagt. Sechs Monate lang haben verschiedene Klassen Kinder und Jugendliche neben dem regulären Unterricht zusammen mit Tanzprofis, mit Musikern, bildenden Künstlerinnen und ihren Lehrern Tanzschritte geprobt, Instrumente gebaut, eine monumentale Papierwolke verfertigt, gefilmt und auf der afrikanischen Trommel der Djembe Rhythmen einstudiert. Entstanden ist ein genreübergreifendes, monumentales Kunstprojekt «Babel überall». Der Titel ist programmatisch, denn wie an fast allen Schweizer Schulen lernen auch hier Kinder mit serbischer, türkischer oder arabischer Muttersprache. Doch anders als beim Turmbau zu Babel ist das Großunternehmen in der Klosterkirche Königsfelden nicht in Sprachverwirrung und Chaos versunken. Ganz im Gegenteil. Den vielen Beteiligten ist ein runder Abend gelungen, mit berührenden und mitreißenden Momenten, mit Soloeinlagen von kleinen wie großen Künstlern. Pierre Favre, der große Schweizer Perkussionist, hier in einem Solo, ist nur einer der vielen am Projekt engagierten Profis. Die Idee, professionelle Musiker und Tanzschaffende in den Abend einzubinden, überzeugt. Sie sind im Dialog mit den Kindern und Jugendlichen auf und neben der Bühne, tragen und befeuern sie, wie sie das in langen Proben immer und immer wieder getan haben. Im Zentrum aber stehen vor allem die 130 Schülerinnen und Schüler. Und sie brauchen keinen Amateurkritikerbonus. Mit Leichtigkeit und nonchalanter Virtuosität tänzeln die Kinder im Hip-Hop-Modus über die Bühne, schlagen selbstbewusst ihre Salti oder halten ihren Körper nur auf die Arme gestützt in der Waagrechten. Eine Mädchengruppe zeigt eine Unisono-Choreografie. In der Synchronität und den einfachen Gesten sind auch jene gut aufgehoben, die keine genuine tänzerische Begabung mitbringen. Das stimmungsvolle Ambiente der Kirche, unter dessen Decke ein filigranes Papierkunstwerk hängt, lässt Raum für Gegensätze. Für die lauten, präzis geschlagenen Rhythmen auf den selbstgebauten Cajons ebenso wie für die leisen, schwebenden einer Sologeige, zu der sich bald ein ganzes Blockflötenorchester gesellt. Alles verzahnt sich, musikalische Räume und Welten öffnen sich, westlicher Urban Dance und indischer Gesang begegnen sich. Babel ist überall, nicht nur in Neuenhof.
Wenn Sie den großen wie kleinen Künstlern auf die Füße schauen möchten und sich anstecken lassen von ihrem jugendlichen Feuer, Babel überall wird noch dreimal aufgeführt in der Klosterkirche Königsfelden in Windisch, heute, morgen und am Mittwochabend. Der Wahlausgang in der Ukraine gestern ist die eine Sache. Die andere, dass man dieses Resultat nicht ohne Russland denken kann und entsprechend der Fokus der Feuilletons heute, Russland und die Ukraine. In der Frankfurter Allgemeinen schreibt der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew, der Konflikt in der Ukraine sei vor allem ein Kampf der Werte. Christina Kapretz, was meint er damit?
Für Jerofejew sind es westeuropäische versus traditionelle russische Werte, die in der Ukraine um Vorherrschaft kämpfen. Das allein ist ja nun nicht erstaunlich. Interessant ist aber die Beschreibung, was diese Werte im Detail ausmacht. Auf den Punkt gebracht, die russische Idee vom Dienst am Vaterland ist Europa fremd. Umgekehrt finden viele Russen das westliche Sicherheitsdenken spießig. Jerofejew führt zur Untermalung ein Zitat von James Joyce an, das lautet: Man sagt mir, stirb für Irland, ich aber sage, soll Irland doch für mich sterben. Ein solcher Ausspruch wäre in Russland bis heute undenkbar. Umgekehrt verspotten die Russen einen Romanhelden von Alexander Griboyedow, der sich durch Mäßigung und Vorsicht auszeichnet, Begriffe, die im Westen niemanden abstoßen. Viktor Jerofejew erklärt die russische Volksseele in der FAZ aus der Distanz des Schriftstellers, der mit westlichen Werten sympathisiert, aber seinen Landsleuten durchaus auch Verständnis und Empathie entgegenbringt. Mir fällt schwer, mein Volk für diese Werte zu verurteilen, schreibt ihr. Russland hat keine Zeiten erlebt, da das Volk die Werte der modernen Welt hätte erlernen können.
Auch die NZZ widmet ihren Feuilleton-Aufmacher heute Russland, und zwar mit einem Gastautoren, dem Geschichtsprofessor Dan Diener.
Ja, und Dan Diener analysiert die derzeitige Entwicklung in Russland als historische Entscheidung, sich vom Westen abzugrenzen. Historisch deshalb, weil die Entscheidung auf Dauer ziele und in die Zukunft weise, aber auch, weil Russland sich dabei auf Begriffs- und Bilderwelten aus der Vergangenheit berufe. Wladimir Putin bediene sich je nach Bedarf aus zaristischen oder sowjetischen Erinnerungsbeständen. Es gebe in der Geschichte zwar keinen Wiederholungszwang, schreibt Dan Diener, aber in Russland lasse sich heute dennoch eine Wiederkehr machtpolitischer Diskurse aus dem 19. Jahrhundert erkennen. Der Staat unterbinde die Entwicklung einer Zivilgesellschaft. Hegel habe einst Nordamerika als bürgerliche Gesellschaft ohne Staat beschrieben. Im Umkehrschluss dazu könnte Russland als Staat ohne bürgerliche Gesellschaft bezeichnet werden.
Küster, was da heute in den Feuilletons steht zur Lage im heutigen Russland, nachzulesen in der Neuen Zürcher und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
100 Sekunden Wissen.
Neulich habe ich meinen Göttibuben Otto besucht. Wissenschaftler will er werden, Dinosaurierforscher. Wohlgemerkt, er ist noch nicht mal 3, aber wann die Dinos gelebt haben und was mit ihnen passiert ist, das weiß er ganz genau.
Auf die Sterben, ja. Weil die doch vor 100 Jahren gelebt haben. Und dann war BAM! Und dann kam Feuer. Und dann konnten die Dinosaurier nicht mehr weiterleben, dann sind sie ausgestorben.
Tja, bumm und aus war's mit den Dinosauriern. Jö. Aber was das blumig-fantasievolle betrifft, da steht die Wissenschaft dem kleinen Otto in nichts nach. Metaphern nämlich sind in der Wissenschaft allgegenwärtig, in Begriffen wie Urknall, Treibhauseffekt oder Computervirus, was komplizierte Zusammenhänge vereinfachen und verbildlichen soll, was auch oft klappt und manchmal komplett daneben geht, wie uns Hanna Wick erklärt.
Ein Quantensprung für die europäische Integration. Ein Quantensprung im Verkehrsrichtplan. Ein Quantensprung in der Schweizer Eishockeygeschichte. Wer die Zeitung aufschlägt, der findet täglich irgendwo einen Quantensprung. Gemeint ist damit jeweils ein ungewöhnlich großer Fortschritt. Doch das Sprachbild hängt schief. Denn da, wo es herkommt, aus der Physik nämlich, da ist ein Quantensprung weder ungewöhnlich noch groß. Erklären kann man das am besten am Beispiel des Atoms. Es besteht aus einem Atomkern, um den herum Elektronen sausen. Diese Elektronen können Energie aufnehmen, zum Beispiel wenn ein Lichtteilchen in sie hineinfliegt. Dieses Licht schlucken die Elektronen und springen damit auf ein höheres Energieniveau. Sie machen eben einen Quantensprung. Meistens purzeln sie von dort oben dann gleich wieder in ihren vorherigen Zustand zurück, wobei sie wieder ein Lichtteilchen abgeben. So geht das die ganze Zeit in der Welt der Elektronen. Hochhopsen, runterpurzeln, hochhopsen, runterpurzeln. Quantensprünge sind da so normal wie für uns Atemzüge. Wer meint, etwas sei ein Quantensprung gewesen, sagt also eigentlich, da ist eine kleine Veränderung passiert, die gleich wieder ungeschehen gemacht werden wird. So sehen das viele Physikerinnen und Physiker und ärgern sich. Trotzdem ist das Sprachbild verständlich, denn die Entdeckung des Quantensprungs Anfang des 20. Jahrhunderts war etwas Besonderes. Seit Aristoteles war man sich eigentlich einig, die Natur macht keine Sprünge. Und plötzlich zeigte sich, diese Elektronen, die springen eben doch. Was für ein Paradigmenwechsel. Daran knüpfen jene wohl an, die das Bild vom Quantensprung verwenden. Der Quantensprung ist zwar ein kleiner Schritt fürs Elektron, aber ihn zu verstehen, war eben ein großer Schritt für die Menschheit.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.